Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die Zahl der Neuanmeldungen von Elektrofahrzeugen steigt derzeit rapide an. Bis 2030 rechnen Experten mit einem Anteil von 40-50%. Aber wie umweltfreundlich sind BEVs wirklich? Bezahlen wir die Mobilitätswende mit massiven Verlusten von Arbeitsplätzen? Und gibt es bald lange Schlangen an den wenigen Ladesäulen oder gar einen Blackout? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche heute darüber mit Kurt Siegel, Gründer und Präsident des Bundesverbandes E-Mobilität e.V. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das die Ewald GmbH. Ewald zählt zu Deutschlands führenden Anbietern von Elektromobilität und Ladeinfrastruktur im öffentlichen und privaten Raum. Das Unternehmen errichtet und betreibt bundesweit Ladesäulen und Ladeparks und bietet mit E-Carsharing ökologische Mobilitätslösungen an. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo Herr Siegel.
Hallo, grüß Sie.
Ich habe ja ein Model 3 mir mal irgendwann gekauft und im Zusammenhang mit den Videos, die ich darüber gedreht habe, immer wieder viele Vorbehalte und sozusagen Stammtischweisheiten zu hören bekommen. Und die würde ich gerne mal mit Ihnen als Experten heute besprechen. Sind Sie damit einverstanden?
Unbedingt. Jeder Schritt zur Aufklärung ist hilfreich.
Das ist super. Was oft vorgebracht wird, sind ja die für die E-Autos benötigten seltenen Metalle. Also zum Beispiel Kobalt wird immer wieder angeführt, dass es so schädlich ist. Wie viel Lithium, wie viel Kobalt wird denn eigentlich wirklich benötigt?
Naja, wesentlich weniger, als die Leute alle da draußen glauben. Und die meisten verstehen ja überhaupt nicht, dass dieses Lithium und Kobalt längst in anderen Geräten Verwendung findet und nicht nur einzig und allein im Auto. Das Auto wird da im Gesamten, selbst wenn jetzt mal, ja, ich sag mal, dieser prozentuale Anteil, den Sie erwähnt hatten, bis 2030 fahren wird, mal maximal insgesamt ein Teil von 25% betragen. Kobalt fällt mehr und mehr gänzlich weg, das braucht man nicht mehr. Wird aber weiterhin und immer schon verwendet bei klassischen Verbrennungsmotoren. Das wissen die Leute halt eben nicht. Das wurde erst so richtig wahrgenommen, als es plötzlich ganz schlimm in Elektroautos verbaut wurde.
Die Diskussion ist ja schon älter und bei Tesla hat man sich auch bemüht, auf Kobalt weitgehend zu verzichten und auch bei Sono Motors. Wissen Sie, wie viele Electric Vehicles schon heute mit kobaltfreien Batterien rumfahren? Gibt's das schon?
Ja, da gibt's keine Zahl dafür bis jetzt. Also wir wissen es, dass es Tesla ist und Sono Motors, die es machen werden oder machen wollen. Aber es ist ja immer nur eine Frage der Zeit. Wenn sowas passiert und ein Spitzenreiter vorausgeht, dann ziehen die anderen automatisch nach. Und diese großen ethischen Verpflichtungen, die jetzt auch alle anderen Hersteller nach und nach unterschreiben, die werden eingehalten werden müssen, ob die wollen oder nicht. Denn es gibt inzwischen Öffentlichkeitsarbeit, es gibt Social Media und da kann sich's keiner mehr leisten, darauf zu verzichten, damit zu machen.
Nun wird immer wieder diskutiert, wie denn eigentlich das Elektroauto im Verhältnis zum Verbrenner abschneidet. Also bei der Reichweite sind wir uns ja schon mal einig wahrscheinlich, dass die Reichweite von einem Diesel meistens noch höher ist. Aber wie ist denn die Effizienz, also der Energieeinsatz, um von A nach B zu kommen?
Naja gut, das ist relativ einfach. Es wird sehr gerne übersehen, wie viel Energie verbraucht wird, um einen Diesel 100 Kilometer nach vorne zu bringen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal die 6 Liter, die so im Volksmund bekannt sind, 6 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Dafür braucht es sage und schreibe 42 Kilowattstunden Leistung. Also Energie, bis der Diesel dann vom Bohrloch im Auto verschwindet. Und das hat niemand auf der Uhr. Das heißt also, so ein Elektroauto ist unheimlich effizient. Effizienter wird es natürlich immer dann, wenn die Energie aus Erneuerbaren kommt. Und da wird es natürlich dann auch extrem sauber. Aber jetzt schon im Drittelmix, den wir derzeit in Deutschland haben, an Energie, sprich Atom, Kohle und Erneuerbare, inzwischen haben wir ja schon mehr Erneuerbare, muss man ganz offen und ehrlich sagen, wir sind bei an die 50%, ist es jetzt schon definitiv um 50% sauberer, mit einem rein elektrischen Auto zu fahren gegenüber einem Diesel oder Verbrenner.
Damit ich damit fahren kann mit dem Elektroauto, brauche ich einen Akku, eine Batterie und ich habe jetzt zum Beispiel 75 Kilowattstunden, also eine ziemlich große. Und da ist immer die Frage, wie sieht's denn dann mit der Lebensdauer aus, mit dem Recycling? Haben wir irgendwann eine große Müllkippe für diese ganzen Akkus?
Naja, das wäre schlimm, wenn es so wäre, dann hätten wir uns auch gar nicht drauf einlassen dürfen. Die Fakten sehen inzwischen etwas anders aus und selbst die Hersteller von Elektroautos, wie zum Beispiel Nissan, sind inzwischen völlig überrascht von den Ergebnissen, die sie einfahren in den letzten Jahren. Das heißt, so ein Akku hält wesentlich länger als ursprünglich vermutet. Der Akku wird im Auto mit einer Garantie ausgestattet von 6 bis 8 Jahren oder 160 bis 200.000 Kilometern. Neueste Trends gehen in Richtung 500.000 Kilometer. Das werden wir erst in 1-2 Jahren erleben, aber der Trend geht dahin. Und dann wird ja dieser Akku noch längst nicht recycelt, dann geht er in ein sogenanntes Second Life. Das Ganze wird einem Refreshing unterzogen, die Zellen. Und dann kann man ihn noch als Hausspeicher mindestens für 10, 12 bis zu 15 Jahre nutzen. Dann ist der Akku, so hat Nissan das gerade festgestellt, plötzlich 20 bis 25 Jahre alt, bis er denn dann wirklich recycelt wird. Und jetzt kommt die noch schönere Seite der Medaille. Schon jetzt können Top-Firmen, und da gibt es 3 weltweit im Moment, diese Akkus dann nach diesen 20, 25 Jahren bis zu 98% recyceln.
Das ist immer so ein Thema mit dem Akku-Recycling, weil wir haben ja noch gar nicht die vielen Akkus, die recycelt werden, aber Sie sagen jetzt, 3 Firmen gibt es tatsächlich schon. Also es werden schon Akkus recycelt, das sind bisher nicht nur Wünsche.
Nein, es gibt schon länger, allerdings damals noch im kleinen Stil. Das hat begonnen mit der Firma Flyer, diesem Fahrradhersteller mit Elektrorädern. Ja. Die waren ja wirklich Pionier schon vor 15 Jahren. Und diese Akku verwendet schon seit Jahren die Firma Warta, um sie in ein Second Life zu überführen. Also man hat da schon ziemlich viel Erfahrung sammeln können in den letzten Jahren.
Im Moment wird ja daran gearbeitet, dass eben auch das Recycling von Akkus ohne diese große Erhitzung stattfinden kann. Apropos Erhitzung, das ist ja so, das sind die schönen Bilder, die man immer sieht, die brennenden Elektroautos. Und ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe mit Feuerwehrleuten gesprochen, das ist schon eine Komponente. Aber wie groß ist denn wirklich die Brandgefahr von Elektroautos?
Extrem niedrig. Es gibt neueste Erhebungen, was heißt neu, sind schon wieder ein Jahr alt, von TÜV und DEKRA, die besagen, auf 1 Milliarde Kilometer brennen 41 Verbrenner, steckt ja der Name schon irgendwo drin, Entschuldigung, Scherz, und auf die gleiche Anzahl an Kilometer umgerechnet ein Elektrofahrzeug. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein E-Fahrzeug brennt, ist wesentlich geringer. Und viele Leute wollen das nicht wahrhaben, aber ich kann einfach nur empfehlen, rufen Sie mal bei der Feuerwehr an, zum Beispiel bei der Bayerischen. Allein in Bayern brennen jedes Jahr 1.500 Verbrenner ab. Nur darüber wird nicht berichtet oder wenig. Wenn aber mal ein Elektroauto brennt, dann ist das Bild-Zeitung erste Seite.
Aber dass es tatsächlich gefährlich ist, wenn ein Elektroauto brennt oder beziehungsweise wenn der Akku brennt, was tatsächlich, glaube ich, sehr selten vorkommt, das ist schon richtig, dass es dann gefährlich sein kann, oder?
Nö, das stimmt ja auch nicht. Der Akku brennt ja nicht, der Akku dampft in der Regel. Und es kommt immer wirklich darauf an, ob der Akku wirklich geschädigt ist oder nicht. Und in der Regel sind die Akkus dann als allerletztes geschädigt, weil die unheimlich crashsicher verbaut sind. Was eher brennt, das sind die Kühlflüssigkeiten, die in so einer Klimaanlage stecken. Und die brennen eben beim normalen Verbrenner auch. Und was halt dann passiert, wenn der Akku wirklich brennt, dann wird's heikel. Dann muss man das Auto versenken, entweder in einem Wasserbehälter, da gibt's jetzt eigens Container dafür, die bei den meisten Feuerwehren schon aufgestellt sind, zumindest in einem Umkreis, wo das E-Auto gut erreichbar ist. Und es gibt eine völlig neue Erfindung eines Unternehmens in Deutschland, die jetzt eine Decke dafür erfunden haben, die dann über das Auto gestülpt wird.
Die Batterien, die man natürlich benötigt, und um auf 50% zu kommen oder vielleicht bald auf 100% Elektroautos, brauchen wir sehr, sehr viele Kapazitäten. Und da gibt es den Einwand, dafür reichen die Rohstoffe nicht aus, dafür reichen die Produktionskapazitäten nicht aus. Wie sieht es denn da aus?
Würden wir alle Fahrzeuge weltweit umrüsten, hätten wir einen Vorrat für die nächsten 350 bis 400 Jahre. Das ist jetzt das Wissen, Stand heute. Es gibt einen Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt, der Herr Professor Schweiger, der das mal erhoben hat und der da ziemlich weit vorne ist mit seinen Erhebungen und der hat das ganz klar belegt, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. Und dann kommt ja noch was dazu. Gerade der Akku verändert sich eigentlich jährlich. Wir wissen ja noch nicht, was nächstes Jahr schon wieder an neue Akkus auf dem Markt ist. Es gibt die ersten Gerüchte, und das sind nicht nur Gerüchte, man weiß es auch schon, dass organische Akkus am Machen sind. Alles das stimmt uns extrem froh. Und ich denke, da müssen wir uns nicht den Kopf drüber zerbrechen. Die nächsten 100 Jahre schon mal definitiv nicht.
Vielleicht ein letzter Aspekt noch zum Thema der Hardware sozusagen. Was ist denn eigentlich mit Hybridfahrzeugen? Was ist mit Wasserstoff als Speichermedium? Wie sehen Sie das?
Hybridfahrzeuge muss man wieder ein bisschen unterscheiden zwischen Plug-in-Hybriden, also die, die man anstöpseln kann, also auch laden kann an der Steckdose, und diesen sogenannten Mild-Hybriden oder sich selbst wieder aufladenden über den Motorhybriden. Das ist mal der eine Fakt, den man unterscheiden muss. Also diese Mild-Hybride und alles andere ist eher, sage ich mal, nicht unbedingt nutzlich. Das ist eher, naja, destruktiv. Auch aber der Plug-in-Hybrid ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Da muss man extrem drauf achten, was habe ich für ein Nutzerprofil für das Fahrzeug. Man kann sich das ganz gut vorstellen für einen Handwerker, der ein Fahrzeug in der Familie hat, damit aber unter der Woche seine Kunden besucht und 30, 40, 50 Kilometer fährt. Die Dinger gehen inzwischen bis zu 80 und dann zu Hause laden kann. Dann macht es durchaus Sinn, wenn er das Fahrzeug dann zweimal im Jahr dafür nutzt, in Urlaub zu fahren mit der Familie. Aber alles andere ist noch nicht mal eine Brückentechnologie. Selbst Experten nennen das gerade nochmal Übergangstechnologie, wenn überhaupt. Was halt das eigentlich Traurige ist, dass bei den bisher verkauften Plug-in-Hybriden, als die dann als Leasing Fahrzeug zum Beispiel zurückgekommen sind, die Kabel immer noch verpackt im Kofferraum liegen hatten. Das heißt, die wurden gar nicht benutzt. Und dann ist der Plug-in-Hybrid extrem ineffizient und dann macht es mal überhaupt keinen Sinn. Und die Fahrzeughersteller werden da sehr schnell drauf kommen, dass es auch im Gesamten viel zu teuer ist und der Kunde wird es dann nicht mehr abnehmen. Das regelt der Markt von ganz alleine und das geht alles schneller, als wir eigentlich glauben.
Und wie ist es mit Wasserstoff?
Das ist die nächste kleine Katastrophe, wenn ich es mal so nennen darf. Im Auto wird der definitiv keine Rolle spielen, aus zwei Gründen. Ganz vorne dran der Grund, ineffizient und viel zu teuer. Da müsste man noch 30 Jahre entwickeln, bis da mal was wirklich Interessantes passiert, was das Auto betrifft. Sie müssen die 3,5-fache Energie verwenden, um den Wasserstoff ins Fahrzeug zu bringen, als sie das beim rein elektrisch betriebenen Fahrzeug brauchen. Wasserstoff hat andere Vorteile in der industriellen Anwendung, bei der Speicherung und da sollte man sich drauf konzentrieren. Vielleicht auch später noch, wenn es etwas modifiziert und besser ist, im Bereich Schwerkraftverkehre und solche Dinge.
Genau, wenn Sie von Schwerkraftverkehr sprechen, wie sieht es denn aus Nutzfahrzeuge und Elektromobilität? Da sagen viele, das geht gar nicht, weil die brauchen einfach zu große Batterien und die werden dann zu schwer und so weiter. Kann man das nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen?
Das ist selbstverständlich, das wird ja auch in Erwägung gezogen. Wieder mal ist es halt dieser berühmte Amerikaner, der es tut. Fakt ist aber auch, man muss differenziert hinschauen, was fahre ich denn eigentlich? Fahre ich die lange Strecke? Da wird die Hybridisierung vielleicht auch tatsächlich Sinn machen. Keine Ahnung, Wasserstoff, Gas, wir wissen es noch nicht. Da muss man sich damit beschäftigen. Aber jetzt die ganzen Kurzstreckenverkehre bei Nutzfahrzeugen, diese klassischen Überbringergeschichten, die gehen heute alle schon elektrisch. Und da muss man überhaupt nicht mehr diskutieren. Das ist die effektivste Art und Weise.
Ich habe auch hier gerade in meinem Heimatort den Test eines Elektromüllwagens begleitet kürzlich. Auch sehr spannend. Ich meine, der fährt eben auch nur so 60, 80 Kilometer am Tag. Und dann kommt das ganz gut hin.
Genau, so ist es.
Antrieb. Ja. Als normaler Autofahrer muss ich ja ab und zu mal laden. Jetzt gibt es verschiedene Ladenetze, Schnellladenetze und ganz viele verschiedene Anbieter von Stromladetankstellen. Und ich habe da ein ganzes Kartenspiel in meinem Auto liegen. Könnte man das nicht einfacher machen?
Ja, das kann man schon mal runter reduzieren. Ich glaube, man braucht heute nicht mehr die 20 Karten, die man noch vor 3-4 Jahren gebraucht hat, um durch das Land zu kommen. Es geht heute sehr, sehr gut mit einer Karte eines, der ist ja nicht ganz unbekannt, den kann man ja nennen, ADAC. Mit dem erreicht man schon mal 80% aller Ladepunkte, glaube ich, in Deutschland. Dann gibt es auch die ENBW, die da aktiv ist. Also es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Das Netz wächst parallel extrem schnell. Wir sind da super zufrieden in der Entwicklung. Jetzt seit einem Jahr, vorher war das nicht so. Wir haben ja immer wieder kritisiert seitens des Verbandes, es hätte alles viel schneller gehen können. Und dort, wo Wettbewerb passiert, da passiert dann auch eine ordentliche Entwicklung hin zum Preis. Das werden wir alles noch erleben. Jetzt im Moment gibt es noch ein paar Nutznießer, die das nach oben schaukeln. Die werden sterben. Am Schluss macht der Kunde den Preis. Und wie gesagt, von diesen Ladekarten können wir uns dann nach und nach verabschieden. Weil wir auch andere Zahlungsmodis kriegen werden mit der klassischen EC-Karte oder mit QR-Code und was weiß ich alles.
Wenn alle dann ihre Autos laden und dann auch bald alle ihre Elektroautos haben, dann kommt natürlich schon der nächste Stresstest oder die nächsten Gefahren am Horizont. Da gibt es sogar Bücher und bald Serien darüber. Nämlich der Blackout. Droht uns ein Stromausfall, wenn alle elektrisch fahren?
Uns reicht der Strom, den wir jährlich exportieren, um alle Fahrzeuge, nämlich 47 Millionen in Deutschland, mit Strom zu betreiben. Das heißt also, das ist ein Szenario, das immer wieder aufkommt, was wir einfach nicht verstehen, weil es gibt inzwischen 100 Studien, wenn es reicht, die belegen, dass es kein Blackout gibt.
Also nicht wegen der Elektrofahrzeuge.
Nein, zumindest nicht wegen der Elektrofahrzeuge, ja, also... Ich erinnere immer gerne an die Durchlauferhitzer, die es noch in alten Wohnungen gibt. Ja. Die brauchen ein paar kW mehr Strom. Fakt ist auf jeden Fall, das muss uns überhaupt keine Sorgen bereiten. Das läuft. Man braucht für 1 Million Elektrofahrzeug 0,1% mehr Strom aufs Netz gerechnet im Moment. Und wenn wir den Worst Case hätten und morgen 47 Millionen umrüsten würden, morgen und nicht in den nächsten 15 Jahren, dann wären das 15% mehr. Da würde es dann schon richtig kompliziert bei Wasserstofffahrzeugen, weil da wäre es dann schon tatsächlich eine Nummer, die bei 45-50% liegt. Aber das haben wir nicht zu befürchten. Definitiv ist das geregelt.
Ja, apropos Strom. Ich habe jetzt vor meinem Haus einen 75 Kilowattstunden Akku stehen, den ich gar nicht immer zum Fahren brauche. Wenn ich mir jetzt aber hier für meine Solaranlage einen Speicher kaufen würde in der entsprechenden Größe, der würde ja wahrscheinlich mehr kosten als das Auto. Warum kann man das nicht kombinieren? Warum kann man das Auto nicht benutzen als Speicher?
Man kann das und es gibt Hersteller, die bieten es auch schon an. Allerdings keine deutschen wieder mal, leider Gottes. Aber das wird auch kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Im Moment hat man da ein bisschen Angst, dass dieses sogenannte bidirektionale Laden, das heißt also, ich nutze das Auto als Speicher für mein eigenes Haus, die Akkus schädigen könnte und die Ladezyklen nach unten brächte. Aber das ist nicht wahr. Die Akkus mögen das ganz gern, dieses sogenannte Weichentladen, zum Beispiel in der Nacht für meinen Hausstrom. Da braucht so eine Familie nicht recht viel, mit 4 Menschen besetztes Haus, 3, 4, 5, maximal 4 kW. Ja. Und von dem her gesehen ist es definitiv machbar und inzwischen auch erprobt und es gibt inzwischen auch Modelle, die es längst spielen und mehr wird es in die Gänge kommen. Da haben wir eigentlich die größeren Probleme in unserem regulativen Feld. Wie wird das dann wieder verrechnet? Darf man das überhaupt? Wer kann dann Strom für was verlangen? Den Strom zu handeln technisch ist kein Thema, aber das Regularium wird das größere Problem und da sind wir in Deutschland immer ganz weit vorn, wenn es darum geht, Hindernisse aufzubauen und 16, 20, 100 Szenarien zu finden, die dann sagen, das geht nicht. Da müssen wir etwas effektiver werden und anfangen, etwas anders zu denken.
Was vielleicht dazu noch ganz gut passt zu den Regularien, wobei das funktioniert, glaube ich, auch noch nicht so, wie wir es haben wollen. Es ist autonome Fahren. Also ein Gedanke an den Elektrofahrzeugen ist ja auch, dass vielleicht nicht mehr jeder sein eigenes hat, sondern wir Flotten haben oder dass man sein eigenes, wenn man es nicht benutzt, was ja 80% der Zeit der Fall ist, anderen zur Verfügung stellt, indem die autonom dorthin fahren, wo sie gebraucht werden. Ist das die Zukunft oder müssen wir da noch ein paar Jahrzehnte drauf warten?
Ein paar Jahrzehnte sicher nicht. Das geht auch alles wesentlich schneller, als wir im Moment glauben. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren dieses Szenario stehen wird. Bei uns vielleicht nicht, aber dann gibt es auch andere Länder in Europa, die das können, wie das Baltikum oder die nordischen Länder im Süden, wie auch immer, oder Kalifornien und so weiter. Wir müssen hier lernen, etwas schneller zu Potte zu kommen. Wir müssen wesentlich mehr auf IT bauen. Wir müssen wesentlich mehr an der Digitalisierung arbeiten. Wir sind überall um 5, 6, 7 Jahre hinterher. Und das kann uns unter Umständen den Kopf kosten, also was die Industrialisierung 4.0 betrifft, wenn wir da jetzt nicht ganz schnell anfangen, eine neue Richtung einzuschlagen. Denn andere Länder machen es bereits. Also das ist halt so.
Vielleicht zuletzt noch, ich meine, manche Sachen, die wir hier pflegen, zum Beispiel eine gesunde kritische Haltung gegenüber Datenschutz, sind ja vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Und auch das spielt ja eine Rolle bei der Elektromobilität, beim Laden oder eben beim autonomen Fahren. Man weiß immer, wo das Auto gerade ist, was es macht. Haben wir dann zu befürchten, dass wir damit bezahlen, dass wir ständig überwacht werden können?
Dann geben Sie Ihr Handy bitte ab, ja? Das ist, glaube ich, die erste praktische Lösung. Und dann geben Sie nur Ihre Kreditkarte ab oder versenken Sie das irgendwo im Meer und man wird Sie trotzdem finden. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich so, wir überziehen da völlig. Es ist in anderen Ländern überhaupt kein Thema. Da wird da gar nicht drüber diskutiert, weil man weiß, es ist ja sowieso schon überwacht. Sie können es ja gar nicht vermeiden. Ich kann auch hier die Regularien wieder entsprechend bauen. Und ich kann sie überwachen. Ja? Aber mehr auch nicht. Es wird nicht zu vermeiden sein. Das ist ein Thema, das kommt. Vor 20 Jahren war das alles unvorstellbar, dass es irgendwann einmal ein Smartphone gibt. Da haben wir noch auf irgendwelchen Tastaturen rumgeklopft. Und inzwischen ist es halt mal so. Und eine nachfolgende Generation wird sich davon nicht aufhalten lassen. Die beschäftigt sich mit diesen Themen. Und wenn wir da nicht auch mehr tun in der Ausbildung, in der Aufklärung, werden wir auch hier scheitern. Und das macht mir extrem Sorge. Darum bitte ich da um eine hohe Offenheit. Man muss nicht alles preisgeben, man kann das schon einschränken. Aber man muss es zulassen in vielen Fällen, um am Schluss intelligenter, mobil unterwegs sein zu können und das wesentlich bequemer und mit wesentlich mehr Komfort hinterlegt. Und da geht es ja auch darum, diesen intermodalen Ansatz zu spielen, also die intelligente Verbindung der einzelnen Verkehrsteilnehmer. Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Auto gesprochen. Das wird nicht die Zukunft sein. Wir werden weniger Autos brauchen, um nicht komplett zu kollabieren auf dieser Welt, um CO2-Werte einzuhalten. Alles das müssen wir uns halt mal vor Augen halten. Und dann können wir uns raussuchen, was ist uns lieber, so weiterzumachen wie bisher und dann tatsächlich den Kollaps auszulösen oder zu sagen, nö, wir kümmern uns um diese neuen Technologien, nutzen die sinnvoll und effektiv und haben Spaß dabei.
Vielen Dank, Herr Siegel, auch für den Ausblick in die Zukunft noch zum Schluss.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn Sie sich über die Arbeit des Bundesverbandes E-Mobilität informieren wollen, können Sie das unter www.bim-ev.de. Ich hoffe, Sie sind auch nächsten Donnerstag wieder bei unserem Podcast dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Alle Infos zu Ladelösungen und Technologien für Elektrofahrzeuge finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, vom 9. bis 11. Juni 2021 auf der Messe München. Weitere Infos unter www.powertodrive.de.